SRF 1.
SRF 1 Forum.
Heute Morgen da ist im Nationalrat heftig debattiert worden. Es ist darum gegangen, wie viel die Schweiz in den nächsten 4 Jahren für die Entwicklungshilfe ausgeben soll. Der Nationalrat hat schlussendlich einem Vorschlag vom Bundesrat zugestimmt. 11 Milliarden Franken, so viel wollen wir für die Entwicklungszusammenarbeit einsetzen. Das letzte Wort, das ist noch nicht gesprochen. Der Ständerat, der bückt sich auch noch über das Geschäft. Entwicklungshilfe respektive Entwicklungszusammenarbeit, das ist unser Thema heute in der Diskussionssendung Forum, wo wir fragen, macht es Sinn, um bei der Entwicklungshilfe zu sparen? Christine Hubacher, sie leitet die Diskussion mit Gästen und Hörern.
Ein Gast ist der Melchior Lengsfeld, er ist Präsident von Allianz Süd, das ist der Dachverband der Hilfswerke. In einem Weckruf haben 75 Organisationen das Parlament dazu aufgefordert, mit der Entwicklungshilfe nicht zurückzufahren, sondern im Gegenteil aufzufahren. Also den Prozentsatz einzusetzen, den du noch empfiehlst, das wäre für die Schweizer Franken und Rappen rund 17 Milliarden Franken. Herr Lengsfeld, die Bundesrat und Parlament, gibt es knapper, wenn Sie jetzt sagen, jetzt gibt es 11 Milliarden?
Wenn man sich anschaut, was heute am Morgen im Parlament debattiert worden ist, dann muss man sagen, es ist ein Sieg der Vernunft. Es sind ja verschiedene Kürzungsanträge im Raum gestanden, die massive Kürzungen gewesen wären. Und auch der Vorschlag vom Bundesrat, der Antrag, das ist bereits eine Kürzung um 10%, wenn man es mit dem Jahr 2015, mit dem letzten Jahr vergleicht.
Seid ihr zufrieden?
Wir können nicht zufrieden sein. In der Welt stirbt immer noch alle 5 Sekunden ein Kind an Hunger. Für die Schweiz als eines der reichsten Länder der Welt haben wir eine Verpflichtung beizutragen, dass sich das ändert. Man sieht auch, dass wir Fürsche gekommen sind in der letzten Dekade. Und angesichts der Krise, die es in der Welt gibt, ist das kein Moment für Kürzungen. Wir müssen in eine friedliche Zukunft investieren.
Also mit 11 Milliarden so mittlere Unzufriedenheit?
Mit 11 Milliarden kann man sehr viel wichtige Arbeit bewirken. Angesichts der Herausforderungen sind wir klar der Ansicht, dass es mehr braucht.
Roland Rino Büchel sitzt vis-à-vis, Präsident der Außenpolitischen Kommission und SVP-Nationalrat. 11 Milliarden für die Entwicklungszusammenarbeit. Ist das für euch überrissen?
In den letzten 10 Jahren hat sich die Höhe der Summe, die man gezahlt hat, verdoppelt. Wir sind jetzt mit den 11 Milliarden so hoch, wie wir noch nie waren, über 4 Jahre. Und wenn wir gehört haben, wenn wir auf 0,7% gehen wollen, eben die 16,6 Milliarden, das wären nochmal 5,5 Milliarden mehr. Über 50% mehr als der Bundesrat will und über 75% mehr als die Finanzkommission aus allen Parteien zusammengesetzt hat, weil die haben nämlich 0,4% wollen.
Also alles in allem, auch ihre mittlere Unzufriedenheit?
Die Kommission ist zufrieden. Für die FDP und die SVP ist es zu viel. Sie wären bei 0,4 gewesen, also etwa 1,5 Milliarden weniger für 4 Jahre.
Lucy Köchlin ist die dritte in Runde. Sie ist Sozialwissenschaftler und arbeitet am Zentrum für African Studies an der Uni Basel. Sie ist uns aus Basel zugeschaltet. Guten Abend, Frau Köchlin. Sagen mir, bei unseren Kommentaren auf srf1.ch geistert das Gespenst Korruption durch relativ viele Online-Kommentare durch. Ist das eigentlich ein Schreckensgespenst, das man viel, viel grösser macht, als es effektiv ist?
Nein, das ist tatsächlich ein Phänomen, das man findet in der Entwicklungszusammenarbeit. Es sind viele Gelder im Spiel, es sind hochkomplexe Umfelde, in denen die Gelder eingesetzt werden. Also Korruption ist tatsächlich ein Problem und das ist gut und richtig, dass man das thematisiert. Ich möchte einfach darauf hinweisen, dass Korruption natürlich in den verschiedensten Feldern vorkommt und sagen wir jetzt bei uns im öffentlichen Beschaffungswesen ist es auch nicht ganz unbekannt, dass es dass Korruption auftritt und wegen dem plädiert man aber nicht für eine Kürzung oder eine Abschaffung vom öffentlichen Beschaffungswesen. Also ich denke, man muss das problematisieren, aber auch in einen richtigen Kontext setzen.
Merci vielmals. Das Forum ist die Gesprächssendung, wo Gäste und Hörerinnen und Hörer über ein Thema debattieren. Ihr könnt anrufen auf Nummer 0848 440 222. 0848 440 222. Und wir haben euch ja im Vorfeld schon gefragt, macht es Sinn, bei der Entwicklungshilfe zu sparen? Jemand, der sich über online gemeldet hat, ist der Freddy Fischer, SRF1-Hörer. Ihn habe ich am Telefon. Guten Abend, Herr Fischer.
Guten Abend, Frau Obach.
Herr Fischer, 11 Milliarden. Ihr gehört, die beiden Herren am Tisch haben so eine mittlere Unzufriedenheit, aber je aus anderen Gründen. Wie sieht es bei euch aus?
Ich bin nicht unzufrieden mit dieser Lösung heute, aber ich will einfach in meinem Kommentar antönen, dass ich es ein bisschen fragwürdig finde, wenn wir als ein Reichs, eines der reichsten Länder, wo jetzt gerade gestern ein riesiges Bauwerk eingeweiht hat, ein riesiges teures Bauwerk eingeweiht hat, wo nie und nimmer wir können irgendwo rendieren, dass wir dann bei der Entwicklungszusammenarbeit uns vornehm zurückhalten. Das finde ich nicht eine Ironik. Darum, mit dem, was Frau Köchling gesagt hat, mit dem kann ich mich durchaus einverstanden erklären. Ich meine auch nicht das Geld allen anrühren, aber kontrolliert weiterleiten finde ich sinnvoll.
Herr Fischer, bleibt doch noch einen Moment dran. Ich habe für andere Leitung Heidi Rüeg. Guten Abend, Frau Rüeg.
Guten Abend.
Frau Rüeg, wir haben über die 11 Milliarden geredet. Ja. Was sagt ihr denn, zu viel oder zu wenig?
Zu viel, weil es nicht an den richtigen Ort geht.
Warum?
Warum? Erstens, 75 Institutionen melden sich, die Geld wetten. Was kosten die 75 Institutionen? Wie viel von diesen 11 Milliarden gehen die dann noch für Entwicklungshilfe? Das würde mich mal interessieren.
Gut. Bleiben beide bitte schnell dran, weil ihr da viel Fenster auf. Es ist gerade gäbig, weil wir Gäste haben, die zu dem Antwort geben können. Frau Rüeg sagt, Herr Lengsfeld, ihr seid ja vom Dachverband von den Hilfswerken. Einfach wahnsinnig viel Geld von diesen 11 Milliarden ist quasi für die Löhne und Büro, Reisen etc. von diesen Hilfswerken, die zum Teil auch vom Bund unterstützt werden. Wie dir als jetzt ein Geschäftsführer von Helvetas, der etwa die Hälfte vom Budget vom Bund zahlt wird.
Es ist sicher so, dass die 75 Organisationen das Geld nicht für sich selber wollen, sondern der Ansicht sind, dass die Schweiz als Gesamtheit international diesen Beitrag muss leisten muss. Entwicklungszusammenarbeit funktioniert. In der Welt ist es fürst gegangen in den letzten 25 Jahren. Die Anzahl Personen, die an Hunger leiden, hat sich halbiert. Die Anzahl an Kindern, die unter 5 Jahren sterben, hat sich halbiert. Das Geld ist wirkungsvoll eingesetzt. Man muss auch sagen, Schweizer Organisationen werden eng kontrolliert und begleitet, zum Beispiel von der CEWO. Ich kann das Beispiel von der Helvetas nehmen. Wir haben 4% Verwaltungskosten. Das ist sehr tiefer Wert. Das Geld wird sehr effizient und bewusst eingesetzt. Wir werden unsere Resultate können zeigen und ich erzähle nachher gerne mehr zu unseren ganz konkreten Wirkungen.
Das andere, was der Herr Fischer hat gesagt, und das geht zu euch, Herr Büchel, jetzt hat man gerade gestern Gotthard eingeweiht, hat man viel Geld in die Finger genommen. Das kommt einem so ein bisschen schäbig vor, wenn man jetzt ein Schmürzeln und sagt, das darf nicht mehr kosten, die Entwicklungshilfe 4 Jahre.
Also nochmal, es ist kein Schmürzeln, es ist eine Verdoppelung in Dollar in den letzten 10 Jahren. Und auf das habe ich nochmal eine Steigerung von 2,7% pro Jahr. In allen anderen oder den meisten anderen Bereichen können wir sparen. Wir haben in keinem Bereich, keinem wichtigen Bereich im Staat so einen ausgebaut, in keinem einzigen. Es ist tatsächlich eine Verzettelung, die es gibt. Und das wird kritisiert, übrigens auch gerade auch von Allianz Süd, zu Recht auch. Wir haben über 1200 Projekte, über 100 Länder, also wir wollen in der halben Welt etwas machen, zusätzlich zu der grossen multinationalen Entwicklungshilfe. Und das führt zu Problemen, wo ich sehr froh bin, wo Frau Köchli noch angesprochen hat, mit Korruption. Ich bin sehr froh, dass sie das auch klar anspricht, weil nur wenn man es anspricht, kann man es auch tacklen, sonst kann man das nicht machen.
Heidi Rüeg am Telefon. Ich weiss, dass ihr noch einen weiteren Punkt habt, der euch sehr stört. Stichwort afrikanische Diktatoren.
Ja. Und die, also ich habe es ja gelesen, sonst wüsste ich es nicht, oder? Wie viel das da war, weiss ich nicht. Aber wenn nur 10% wahr sind, ist es einfach so, dass man die Diktatoren ins Aus und Braus leben lässt, Palast baut und Denkmäler und also ich persönlich, mir tut jedes Kind leid, das stirbt, aber das bringt nichts, wenn man einfach Geld, Milliarden dort runter tut und nicht selber schaut, was gemacht wird damit.
Merci vielmals, Frau Rüg. Also was Sie ansprechen, ist, man stützt Länder mit korrupten Regimen und die bauen sich vielleicht Paläste oder Denkmäler, sagen Sie, und nebenan verhungern Leute. Könnt ihr das nachvollziehen, Herr Lengsfeld?
Ich verstand, dass man das nicht einverstanden ist, wenn Diktatoren unterstützt werden. Das sind wir auch nicht. Ich muss aber sagen, ich habe noch kein Schweizer Projekt gesehen und ich habe viele Projekte gesehen selber. Ich habe auch im Ausland geschafft selber, wo die Gelder an Diktatoren geflossen sind. Sondern wir haben ganz konkrete Projekte vor Ort, bei den Leuten, mit den Leuten, wo man sieht, wie Brunnen gebaut werden, wie Bäuerinnen und Bauern ausgebildet werden, dass man ein besseres Einkommen erzielen kann. Zum Beispiel in Nepal hat es ein Berufsbildungsprojekt. Dort sind in den letzten Jahren über 100'000 junge Männer und Frauen ausgebildet worden, damit sie eine Stelle finden. Von denen sind 90% heute angestellt. Das ist in einer Studie von der Universität Zürich gezeigt worden. Und haben ein besseres Einkommen als voran. Das sind randständige Jugendliche gewesen. Und das ist ganz eine konkrete Hilfe. Und was schön ist, dass jetzt auch Nepal sagt, das ist die Regierung von Nepal, das ist ein Modell, das man übernehmen kann. Wichtig ist, dass man das Geld nicht einfach der Regierung gibt und sagt, macht, was ihr wollt. Dann ist das Risiko für Korruption höher. Man muss noch dran sein. Aber dann sieht man auch, dass man konkret etwas bewirken kann.
Herr Fischer, seid ihr noch bei uns?
Ja.
Am Telefon. Ja. Möchtet ihr am Herr Büchel gerne noch etwas mit auf den Weg nach Bern gehen, wenn er wieder ins Parlament geht?
Ja, ich finde das ja. Ich will nicht überheblich sein und sicher, dass der Nationalrat kann gute Ratschläge geben. Aber ich denke, es ist einfach wirklich sinnvoll, dass wir als Reichsland, als eines der reichsten Länder, uns wirklich nicht einfach zurückgeben. Wir haben andere Bereiche, wo man sicher könnte mehr sparen und dafür bei der Entwicklungszusammenarbeit ein bisschen mehr investieren. Das Stichwort Armee zum Beispiel, wo ich ich bin kein Armeegegner, aber ich denke, da ist es sicher möglich, dass man da mit dem Geld ein bisschen vorsichtiger umgeht und das dafür an einen Ort herbringt, an verschiedene Orte herbringt. Helvetas ist für mich ein sehr gutes Beispiel, wo so sinnvoll eingesetzt werden kann.
Herr Fischer, der Herr Büchel hat euch sehr genau zugelassen. Ja. Wollen wir noch schnell hören, was er sagt?
Also als erstes, Herr Fischer, Sie sind überhaupt nicht überheblich. Sie haben den Politiker, Sie sagen den Politiker, die Mühe zu tun haben, und wir haben das zu machen, was uns die Leute sagen. Jetzt muss man natürlich schon anschauen, dass wir müssen schauen, dass die Gelder auch Wirkung haben. Und es ist ein Projekt erwähnt worden. Es gibt wirklich gute Projekte, Mitwirkungen. Es gibt natürlich auch Projekte, wo das, was Frau Rüeg gesagt hat, unterstützt, dass natürlich Leute dann ringer an der Macht können sein, wenn das Geld von irgendwo reinkommt und sie dann Gutes tun können oder schauen, dass Gutes getan wird. Die Universität Aarhus in Dänemark hat festgestellt, die haben 141 Studien seit den 70er Jahren angeschaut und haben einfach festgestellt, dass dort, wo Entwicklungshilfe geleistet wird, dass die Wirtschaft sich nicht besser entwickelt. Und das ist natürlich schon sehr ernüchternd.
Gut, ich möchte mich verabschieden von der Frau Rüeg und dem Herrn Fischer. Merci vielmals, seit einem Moment bei dieser Sendung dabei gewesen. Online wird ja auch heftigstens debattiert seit gestern Mittag. Barbara Koller von der Online-Redaktion ist hier mit am Tisch. Thema sparen.
Zum Beispiel der Matthias Jauch aus Zug. Er hat uns geschrieben, er ist der Meinung, dass die Entwicklungshilfe nicht mehr erhöht werden muss, weil sie ja eh nicht nachhaltig sind. Man könne bei diesen Ländern sparen, insbesondere, wo ihre Staatsangehörigen nicht zurücknehmen. Diese Länder müssen wir konsequent vor Entwicklungshilfe ausschliessen.
Also er spricht etwas an, der Herr Jauch aus Zug, soll man quasi die Entwicklungshilfe, die Entwicklungszusammenarbeit an die Migrationspolitik von einem Land ankoppeln. Ich möchte gerne diesen Beitrag noch ein bisschen hinterrücken. Wir haben hier schon verschiedene Fenster auf. Ah ja, Genau, etwas muss ich noch sagen. Ihr könnt natürlich weiterhin kommentieren auf srf1.ch im Internet zu der Frage «Sparen oder nicht sparen?» Eure Einstellung zur Entwicklungshilfe respektive Entwicklungszusammenarbeit. Wir haben jetzt in den ersten 16 Minuten relativ viele Fenster auf. Das ist relativ viel gekommen. Eins war die Hilfswerke, die quasi wie zu viel für sich nehmen. Etwas anderes war mit der Korruption, dass man mit Ländern zusammenarbeitet, die ein korruptes Regime haben. Das möchte ich gerne noch vertiefen. Dir, Herr Lengsfeld, hat gesagt, man tut ja nicht der Regierung das Geld geben, sondern Projekte, einzelne Projekte. Lucy Köchlin in Basel, sagt mir, funktioniert das? Also, dass man kann sagen, wir geben es einfach wir geben es Schulen etc. Wir geben es ja nicht der Regierung.
Ich glaube, man muss verschiedene Aspekte anschauen. Ich denke, ich bin einig mit Herrn Lengsfeld, dass sehr viel von dem Geld natürlich in Projekte geht, wo also kein Geld wird direkt Diktatoren geben, sondern das geht in Projekte, die langfristig angelegt sind, wo in Schulen geht, in Gesundheit, in Bildung und in andere Bereiche. Und das muss man natürlich sehen, das ist in Ländern, wo teilweise die Alphabetisierungsrate relativ gering ist, wo hohe Sterblichkeiten haben, sind das ganz wichtige Bereiche, dass eine Bevölkerung überhaupt in der Lage ist, körperlich einerseits und dann aber von ihrer Ausbildung her, sich zu äußern und zum Beispiel auch Rechenschaft von ihren Politikern einzufordern. Und für das müssen sie natürlich einfach auch eine gewisse Position haben, einen gewissen Status und eben sich äußern können. Das ist das eine. Und das andere ist, ich denke, es ist sogar sehr wichtig, dass man mit Staaten zusammenarbeitet, auch Staaten, die teilweise problematisch sind und dort beispielsweise im Bereich von der Rechtsstaatlichkeit schaut, dass Institutionen gestärkt werden und dass auch Gruppierungen innerhalb von der Gesellschaft gestärkt werden, wo eben genau langfristig diese Art von Rechenschaft können gewährleisten können.
Ihr habt vorhin gehört, was der Herr Büchel hat gesagt, wo eine Studie zitiert aus Aarhus, von einer Uni in Aarhus, die gesagt hat, oder quasi der Schluss daraus heraus, man stützt ja quasi, also wenn man immer dort wieder für die Ausbildung schaut, etc., dann gibt es auch so eine Unzufriedenheit zwar, aber der Druck, die Not, sich gegen die Diktatoren aufzulehnen, die ist so ein bisschen verwedelt. Was sagt ihr dazu?
Ich kenne jetzt die Studie nicht. Ich weiss, es gibt andere Ökonomen, die ähnlich argumentieren. Ich denke, wenn ich die anschaue, dann, also die Korrelationen sind natürlich hochkomplex. Und das ist wirklich sehr schwierig, eine direkte Verbindung zwischen Entwicklungszusammenarbeit auf der einen Seite und wirtschaftliche Produktivität und wirtschaftliche Leistung auf der anderen Seite herzustellen. Meiner Meinung und meiner Erfahrung nach muss man das wirklich in den einzelnen Kontexten anschauen. Und ich glaube, so verallgemeinert ist das nicht richtig.
Herr Büchel?
Ja, das ist natürlich eben eine Zusammenfassung, wie sich die Länder entwickelt haben. Es sind 141 Studien, die zusammengefasst sind, dass sich die Länder nicht anders entwickelt haben. Aber ich bin einverstanden und ich bin vor allem auch einverstanden, dass man bei der humanitären Hilfe, ob da ein Diktator ist oder nicht, das darf keine Rolle spielen. Wenn etwas passiert, dann muss man helfen. Und die Entwicklungshilfe hat es natürlich in sich, dass man in Länder geht, die schwieriger sind und meistens noch schwierigere Regierungen haben. Das muss nicht ein Grund sein, um nicht dabei zu sein. Da bin ich auch einverstanden. Aber man muss einfach schauen, dass man nicht helfen und dass man nicht das Geld in die falschen Kanäle nicht tun und nicht zu viel Overhead-Kosten haben. Weil ich selber die Erfahrung gemacht habe, als ich in Mali gearbeitet habe, dass Leute, die Entwicklungshilfe verwöhnt sind, natürlich zwei-, dreifach verlangen von jemandem, der das nicht ist, der die gleiche Arbeit macht. Und das ist natürlich sehr gefährlich, weil dann muss man quasi in den Kuchen reinkommen, um profitieren und nicht der Endempfänger profitieren.
Das ist jetzt lustig, jetzt habe ich zwei Männer hier am Tisch, die beide in Mali gearbeitet haben. Ihr habt auf verschiedenen Botschaften gearbeitet.
Ich weiß nicht, ob das jetzt mit ist Mali ist. Nein, das ist als Leiter vom Marketing von der Afrikameisterschaft im Fußball.
Seid ihr in Mali gewesen und ihr habt in einem Hilfsprojekt gearbeitet in Mali. Hättet ihr ähnliche Erfahrungen gemacht, Herr Lengsfeld, in Mali jetzt zum Beispiel?
Also zuerst zu diesen Studien. Die Studien messen Wirtschaftswachstum, aber nicht die Wirkung auf die Armut. Und die Aufgabe der Entwicklungszusammenarbeit ist, Armut zu bekämpfen. Man schaut, dass die Leute ausgebildet sind, man schaut, dass sich die Gesundheit verbessert. Das ist die Grundlage für das Wirtschaftswachstum. Dann braucht es aber andere Akteure auch, gerade der Privatsektor. Und wir würden uns wünschen, dass der Privatsektor mehr macht, um zu dem Wirtschaftswachstum beizutragen.
Was ist der Privatsektor?
Privatsektor sind private Firmen. Das können lokale Verarbeiter von Gemüse sein. Das können aber internationale Firmen sein. Das ist heute im Trend, dass man sagt, internationale Multis sollen Entwicklungsgelder bekommen. Firmen wie Nestle oder Syngenta, auch aus der Schweiz, wo wir finden, die Firmen sollen Eignungsgeld investieren, aber nicht mit öffentlichen Geldern gefördert werden.
Was findet ihr?
Der Privatsektor ist wichtig, aber nicht mit öffentlichem Geld zu fördern. Wirtschaftswachstum kommt aber aus dieser privatwirtschaftlichen Dynamik noch heraus. Die Studien die machen eine falsche Korrelation, weil sie die falsche Frage stellen, wenn es um Entwicklungszusammenarbeit geht.
Ja, nein, das ist natürlich nicht die falsche Frage, ob es mir ein Land besser geht oder nicht. Das muss das Ziel sein. Private Hilfe, also die Schweizer haben letztes Jahr für 500 Millionen gespendet. Und die Wirtschaft macht natürlich sehr viel. Beispiel Bühler aus meinem Kanton, wo in Indien aus Eigeninteresse Leute ausbilden, dass die nachher können Mühlen bauen und arbeiten. Also es ist, die Wirtschaft macht viel durch direkt investieren. Die Schweiz ist eines der Länder, je nachdem wie man es misst, wo es 7., 8., 9. Stelle ist, auf der Welt, als kleines Land, in Direktinvestitionen. Und das hilft den Leuten, eine Arbeit zu haben, eine nachhaltige Arbeit zu haben und nicht abhängig von irgendjemandem, der das Geld auf nette Art und Weise einfach so zuspricht. Und dem muss man noch Danke sagen. Zusammenarbeit ist da und nicht Entwicklungshilfe. Zusammenarbeit in der Warenwirtschaft. Das ist sinnvoll und wertvoll.
Privatwirtschaftliche Dynamiken fördern, ja, das ist wichtig. Wenn man sich aber anschaut, wo internationale Direktinvestitionen zum Beispiel in Afrika angehen, dann ist das nicht in die ärmsten Länder, dann ist das in Länder wie Angola, der Kongo, Länder, wo Gold haben, wo Diamanten haben, Südafrika, wo Öl haben, und dort wird investiert, um die Rohstoffe auszubieten und zu exportieren. Es werden im Land fast keine Steuern gezahlt. Die Gewinne werden transferiert in Industrieländer, wo sie tiefer besteuert werden. Wir würden uns wünschen, wir würden mehr Beiträge vom Privatsektor sehen. Das ist nicht, dass der Privatsektor nicht wichtig ist, aber die Dynamik ist ungenügend. Es gibt sehr viele gute Beispiele vom Privatsektor. Ich kann einen nennen. Wir arbeiten mit dem Coop zusammen in Thailand und in Indien. Ein Projekt, wo pro Jahr 2'500 Tonnen Basmati-Reis produziert werden. Das kommt 3'000 Bauernfamilien zugut. Die haben 30% höheres Einkommen. Das sind sehr gute Projekte.
Ja, das ist jetzt ein Werbespot für die eigene Organisation. Aber es ist natürlich in der realen Wirtschaft, in der täglichen Wirtschaft, passiert natürlich viel mehr, als die Entwicklungshilfe je kann machen. Und das ist auch richtig und wichtig so. Es darf doch nicht eine Abhängigkeit geben von jemandem, der beste Lotzi-mässig sagt, du kommst etwas über, sondern es muss eine klare, auf Augenhöhe Zusammenarbeit sein. Und
das ist in der realen Wirtschaft halt stärker. Lasst uns zu, aus Basel, der Debatte von den beiden Herren hier am Tisch, Melchior Lengsfeld und Roland Rino Büchel. Was sagt ihr dazu, der Privatsektor, also dass man ist dort nicht auch Korruption ein ganz grosses Thema?
doch, also Korruption ist ein grosses Thema. Es ist auch so, dass gerade jetzt internationale Exportunternehmen natürlich zu einem grossen Teil Korruption auch aktiv gefördert haben, muss man sagen.
Und wie das? Wie muss ich mir das vorstellen?
Das kann man sich sehr konkret vorstellen. Das ist noch bis, jetzt weiss ich die genaue Jahreszahl nicht mehr, aber bis in die 90er Jahre rein, hat man zum Beispiel Bestechungsgelder und Schmiergelder hat man noch von den Steuern können abziehen als Unternehmen. Das ist eigentlich angeschaut worden als eine Art notwendiges Übel. Also das ist nicht als Delikt angeschaut worden, das ist auch nicht als problematisch angeschaut worden. Man hat gefunden, so, man muss quasi schmieren, um an Lizenzen anzukommen, an Aufträge anzukommen. Und das hat sich auch eingebürgert, nicht in allen Unternehmen, aber in vielen Unternehmen. Die Winde haben gekehrt, seit dem Jahr 2000. Sieht man das viel problematischer. Es ist jetzt auch in sehr vielen Rechtssystemen kriminalisiert worden. Und doch wissen wir von dem Skandal aus den Medien. Vor etwa 10 Jahren hat Siemens ist in einen Schmiergeldskandal verwickelt worden, wo es deutlich geworden ist, dass das ein Teil von der Unternehmenskultur war. Das ist fast 1 Milliarde Euro ist da im Spiel gewesen. Also
Frau Kachli, von welchen Ländern reden wir da? Also wenn Siemens irgendwo in Afrika oder in Asien an Aufträge ist hergekommen, reden wir von dem?
Wir reden von Aufträgen in Ländern vom Süden. Das sind Staudammprojekte beispielsweise, von Turbinenbau. Wir reden hier von hunderten Millionen, pro Auftrag auf dem Spiel steht. Das lohnt sich natürlich für die Unternehmen, wenn sie versuchen, die Karten quasi zu ihren Gunsten auszulegen. Oder?
Merci, Frau Köchlin. Ich möchte wieder SRF1-Hörer dran nehmen. Es ist das der Holger Ecker aus Altstetten. Guten Abend, Herr Ecker.
Guten Abend miteinander.
Ihr hättet eine Idee, offenbar.
Ja, also ich muss mich zuerst einmal dem Herrn Büchel und dem Frau Köchli anschliessen. Ich kenne Afrika, also vor allem Kenia, Uganda und Tansania seit 50 Jahren. Ich selber habe seit 17 Jahren ein Spitalprojekt in Kenia, wo eine Appenzellerin, eine Schweizerin leitet. Und wir haben dort aus Erfahrung heraus, und das sind Tatsachen, einfach erlebt, dass die Korruption in Afrika so groß ist. Und ich bin auch der Meinung, in Afrika kann man nur helfen, ich rede jetzt von Afrika, wenn man vor Ort selber eigene Leute hat oder Supervisor von da, aber ja nicht mit Einheimischen zusammenarbeiten, das funktioniert nie und sie werden über so gehauen. Das ist eine Erfahrung, die wir die letzten 17 Jahre in unserem Spitalprojekt auch erlebt haben, am Anfang ganz extrem. Und seit man das selber kontrolliert, passiert das sozusagen nichts mehr. Probieren tut man es immer wieder. Und ich bin einfach der Meinung, es kann nicht sein, dass man x Milliarden in den letzten 30 Jahren auf Afrika geschickt hat. Entwicklungshilfe ist gleich, wo man es gemacht hat. Aber man sieht ja die Resultate heute, was ist passiert. Die Leute werden länger wie ärmer. Nehmen wir das Beispiel Kenia. Kenia in den 60er Jahren, 70er Jahren. Da war ein blühendes Land, war eine Art Breit von Afrika, der Diamant von Afrika. Und wo haben wir heute Kenia? Korrupt.
Das Herr ist Ecker, wahnsinnig. Ich möchte gerne einen Gedanken, den ihr da erzählt habt, eure Erfahrungen aus Kenia hier in die Runde geben. Bleibt doch noch einen Moment dran. Und zwar, wer kontrolliert wen? Das ist eine grosse Geschichte, oder? Dass das Geld nicht versickert. Herr Lengsfeld.
Die Mittel, die man in Projekten und in Partnerschaften, in Entwicklungsprojekten einsetzt, die müssen auf verschiedenen Ebenen kontrolliert werden. Bei uns kontrollieren Projektmitarbeiter die Umsetzung vor Ort, die durch lokale Firmen, auch durch lokale Organisationen gemacht werden kann. Wir arbeiten zum Beispiel auch mit Gemeinden. Wenn wir das Beispiel Mali hatten, wir arbeiten mit Gemeinden zusammen vor Ort. Dort wird kontrolliert, wie wird das Budget umgesetzt. Wir schauen aber auch, dass die Bevölkerung ihre eigene Regierungsräte kontrollieren kann. Das scheint uns wichtig, in diesen nationalen Systemen zu arbeiten. Wir werden aber umgekehrt natürlich auch kontrolliert. Wir haben ein Audit nach internationalen Standards. Wir werden von unseren Geldgeber, wo es institutionelle Beiträge sind, werden wir geauditet. Das ist zum Beispiel die eidgenössische Finanzkontrolle, die regelmässig
so, vorbeikommt. Ihr müsst antraben und dann sagen, so haben wir das Geld ausgegeben, das haben wir ab. Und das ist schon passiert, also quasi eine gewisse Wirksamkeit.
Das sind enge Kontrollen und die sind richtig und wichtig. Uns liegt allen daran, dass man das Geld so gut und so wirksam wie möglich umsetzt. Was wir natürlich sagen, ist, dass man heute auch sehr viele lokale Partner hat, die gerade vor Ort gut eingebettet sind und konkrete Arbeit machen, ohne das Geld zu unterschlagen.
Also, da, wo der Herr Holderegger gesagt hat, vom Rhein Valley Hospital, ist ein sehr gutes Beispiel. Privat vom Rintal wahnsinnig unterstützt. Dann gibt es ein bisschen grössere Projekte auch. Der Dr. Richner, Kambodscha, mit einem Kinderspital. Federer, vom Roger Federer Foundation Südafrika. Das sind Organisationen, die mit sehr schlanken Strukturen arbeiten. Das ist wichtig. Ich muss gleich noch Lanze brechen. Die Korruption, die gibt es natürlich im Sport, in der Wirtschaft, in der Entwicklungshilfe. Gibt es aber nicht nur in Afrika und in Drittweltländern, sondern die gibt es, ja, gerade hier einen Bericht vor 2-3 Tagen herausgekommen, Gelder, die in der EU gesprochen werden, über 900 Millionen in 304 Fällen wo Korruption im Spiel war. Und die EU sagt selber, wenn man noch ein bisschen besser hinschauen könnte, wäre es noch viel mehr. Also man darf jetzt das nicht als quasi Drittweltproblem anschauen, das ist bei uns genau gleich vorhanden. Man muss überall hinschauen und kontrollieren.
Einfach, wo es um wahnsinnig viel Geld geht.
Wo wenig Leute, weniger Leute viel Geld geben, ist die Gefahr am grössten.
Frau Köchlin, wer kontrolliert wen? Also bei so solchen Projektvergaben, was sind eure Erfahrungen aus euren Forschungen? Ihr seid im African Studies an der Uni Basel und ihr forscht dort zu ganz vielen solchen Zweigen. Wie funktioniert es denn am besten, wenn die Schweizer herkommen und sagen, gut, wir schauen und wir erwarten Reportings oder wenn wir das Geld, wir können es ja afrikanischen Projektleiter geben?
Ich denke, es gibt zwei Aspekte, die man berücksichtigen muss. Einer ist, wo der Herr Lengsfeld schon angesprochen hat, was immer wichtiger geworden ist, und sei das jetzt riesige multilaterale Organisationen wie die Weltbank beispielsweise oder auch kleinere Hilfswerke, ist, dass man interne Kontrollmechanismen hat. Das ist, also die Organisationen sind fast gezwungen, sich zu professionalisieren. Das ist auch richtig so, dass sie Strukturen haben, wo intern Korruption vermieden wird. Durch Richtlinien, durch eben Due Diligence, also Sorgfaltspflicht, die man macht, und durch die Ausbildung auch der Mitarbeiter. Ich denke, das ist schon ein riesiger Schritt, weil das ist früher tatsächlich einfach nicht als Problem angeschaut worden, obwohl die Organisationen eben in ganz schwierigen Kontexten eigentlich arbeiten. Das ist das eine. Das andere ist, ich denke, die Steuerzahler und Steuerzahlerinnen und Spender und Spenderinnen haben natürlich auch eine wichtige Rolle in dem, im Bewusstsein darum, dass das wirklich schwierige Kontexte sind. Und das Dritte ist, und das wird immer wichtiger, ist, dass natürlich in den Ländern selber die Leute, die Empfänger, die Partner, die Staatsbürgerinnen und Staatsbürger selber auch Rechenschaft einfordern von ihren eigenen Regierungen, wenn sie beispielsweise mit der Weltbank zusammenarbeiten. Und sie schauen natürlich auch darauf, also wir leben in einer digitalen Welt. Sehr viele Leute haben Zugang zu Smartphones, zu Informationen und sie fordern selber auch Rechenschaft ein. Aber es ist so, dass die Systeme von der Kontrolle und auch von der Rechenschaft, dass die immer stärker werden eigentlich.
Also die Rechenschaft, das wächst, dass das nicht einfach so versickert. Herr Ecker, Sie sind immer am Telefon, sehe ich. Das ist etwas, was Sie auch so wahrnehmen.
Also ich muss jetzt Herrn Büchel und der Verköchli absolut recht geben, aber ich kann Ihnen ein kurzes Beispiel sagen von unserem Spitalprojekt. Die Schweizerin, die ist seit 8 Jahren kimianische Staatsbürgerschaft hat sie bekommen, sie hat den Pass. Ohne den Pass hat man uns das Spital enteignet, weggenommen und man hat sie an Grenzen gestellt und ausgeschafft. Man hat sie also komplett weggetan. Das Spital hat die Regierung übernommen. Und sie haben es immer wieder probiert und wir sind ein NGO, wir haben das NGO gemacht, aber probieren tun sie es immer wieder. Und das ganz einzig Gute war, dass sie den kimianischen Pass hat heute. Und wenn sie den kimianischen Pass nicht hatte, hätte man das Spital verloren. Und ich glaube, man darf sagen, die Frau hat so viel Herzblut da drin und so viel Energie. Und ich muss ehrlich sagen, ich selber habe das Spital gegründet. Ich kann leider nicht vor Ort sein, weil ich beidseitig seit 17 Jahren Lungen transplantiert. Und das war ein Versprechen.
Und jetzt habt ihr dort wirklich jemanden, der das Projekt einfach in eurem Sinn weiterführt. Herr Ecker, ich danke euch sehr. Merci vielmals online. Barbara Koller.
Uns hat vorher gerade ein Mail ins Studio erreicht von Ruth van Teffelen aus Gersau im Kanton Schweiz. Sie schreibt, dass sie selber über 10 Jahre in Südamerika und Afrika gelebt habe. Und sie ist der Meinung, dass Entwicklungshilfe an ganz klare Bedingungen geknüpft werden muss, weil sonst bleibe vom Geld für die wirklich Bedürftigen nicht viel übrig. Und sie ist auch der Meinung, dass es eine Kontrolle aus der Schweiz braucht.
Die Kontrolle aus der Schweiz ist ein Thema. Ich möchte ein neues Thema anschneiden. Und schnell nochmal für alle, die eine Woche später zugeschaltet haben, sagen, wer hier am Tisch ist. Es ist das, der Melchior Lengsfeld, er ist Präsident von Allianz Süd, Geschäftsleiter von Helvetas. Der Roland Rino Bücheli ist auch da, er ist Nationalrat von der SVP und Präsident von der Aussenpolitischen Kommission. Und aus Basel zugeschaltet ist Lucy Köchlin, sie ist Sozialwissenschaftlerin vom Zentrum für African Studies. Wir reden über die Entwicklungshilfe, Entwicklungszusammenarbeit. Und was ganz fest heute Morgen im Parlament ist diskutiert worden, müsste man eigentlich eine Migrationspolitik an die Entwicklungshilfe anknüpfen. Also nur die Staaten, die quasi bereit sind, mit der Schweiz zu kooperieren, die bekommen Geld. Das ist so die Haltung der SVP, Herr Büchel.
Ja, es sollte ein strategisches Ziel sein, um in den Ländern, wo man langfristig zusammenarbeitet, dass man dort eine Migrationspartnerschaft herbringt, dass man das Leute, die nicht heute da sind, dass die auch zurückkommen. Weil es ist ja dort auch das Ziel, die Lebenshaltung so zu verbessern, dass die Leute nicht mehr herkommen. Es gibt aber im humanitären Bereich, wenn eine Katastrophe passiert oder ein Krieg wie in Syrien, dann kann man so Bedingungen nicht stellen. Aber strategisch muss es ein Ziel sein, mit Ländern, wo es möglich ist, wenn man sagen, man redet ja von Entwicklungszusammenarbeit. Eine Zusammenarbeit hat immer zwei Seiten. Und da muss man sagen, wir gehen etwas, aber etwas muss zurückkommen.
Herr Lengsfeld.
Wir denken, dass die Verbindung schlecht durchdacht ist. Es ist jetzt ja auch im Antrag, der im Parlament unterstützt worden ist, eine weiche Verbindung zwischen Migration und Entwicklungszusammenarbeit gemacht worden. Das Gesetz sagt ganz klar, dass Entwicklungsgelder für die Bekämpfung von der Armut eingesetzt werden und nicht für die Schweizer Migrationspolitik. Wenn man sich anschaut, von wo die Leute kommen in die Schweiz, dann sind das Länder, wo Konflikte herrschen im Wesentlichen oder wo die Schweiz gar keine langfristige Entwicklungszusammenarbeit leistet. Das sind nur wenige Länder, wo man den Link machen könnte. Und in diesen Ländern hat man Regierungen, zum Beispiel in Afghanistan, die sagen, wir sind gar nicht daran interessiert, in die Diskussionen einzutreten. Das heisst, es ist auch kein taugliches Mittel. Aber es scheint uns auch grundsätzlich falsch, die Verbindung zu machen. Menschen, die in Not sind, haben Recht darauf, dass wir sie unterstützen in einem fairen Asylverfahren. Das muss unabhängig davon sein, wie sich ihre Herkunftsregierung verhält.
Herr Büchel.
Ja, es ist einfach so, dass nur etwa 20% wirklich eine Korrelation hergestellt werden kann. Und das ist zu wenig. Es braucht einen stärkeren Druck auf die Regierungen. Selbstverständlich hat Entwicklungshilfe oder Zusammenarbeit auch einen Zweck, um das Leben zu verbessern und darum den Druck, um zu uns zu kommen und sich auf den unsäglichen Weg, wo es so viele Tote gibt, nichts zu machen.
Lucy Köchlin, was sagt ihr? Aus den Studien, aus den Überlegungen, raus, die ihr euch als Sozialwissenschaftler macht.
Ich finde es eine schwierige Verknüpfung. Ich finde es nicht richtig, dass diese Verknüpfung so direkt gemacht wird. Also einerseits denke ich, dass die Entwicklungszusammenarbeit ganz eine wichtige Rolle spielt, auch in der Prävention von so von Migrationsströmen und auch in der Prävention beispielsweise von gewaltsamen Konflikten oder von Verelendung, wo, ich meine, man muss sich das anschauen, das ist eine Verzweiflung, die zu dieser Migration auch führen kann. Oder? Also ich denke, die Rolle der Entwicklungszusammenarbeit ist sehr wichtig in dieser Präventionsarbeit. Ich würde aber noch auf einen anderen Aspekt hinweisen. Ich denke, man gibt der Entwicklungszusammenarbeit vielleicht in diesem Bereich auch zu viel Gewicht. Also wenn man sich das anschaut, die Gründe, die zur Migration führen, die liegen in der internationalen Handelspolitik beispielsweise, in der Geopolitik. Also man sieht das jetzt auch im Fall von Libyen oder Syrien. Und darum denke ich, dass das Kräftefeld, das die Migration verursacht, weit über die Entwicklungszusammenarbeit ausgeht.
Ich möchte einen SRF-Hörer begrüßen, den ich sehe, der schon ganz lange am Telefon ist. Guten Abend, Herr Rammann.
Guten Abend, Frau Hubacher. Guten Abend, mein Name.
Tut mir leid, dass ihr so lange warten musst.
Das ist kein Problem.
Euer Thema Entwicklungszusammenarbeit, ihr habt da einen Punkt, der euch speziell sticht.
Ja, das ist ja so. In den letzten Tagen ist ja in den Printmedien die Liste veröffentlicht, Beiträge der TESA, Hilfswerke und Organisationen. Ich habe gar nicht gewusst, dass wir so viele Organisationen haben, die Geld bekommen vom Bund. Und Frau Rüegg hat etwas gesagt, Frau Rüegg hat erwähnt, über 70 Organisationen und Institutionen. Damit hat sie noch untertrieben, dass sie noch viel mehr auf dieser Liste, oder? Und meine Frage ist natürlich jetzt die, wie wird da kontrolliert, die ganze Koordination und Kontrolle von den Geber und von den Nehmern? Wer kontrolliert das? Es ist vorher erwähnt worden, dass die Organisationen selber mit eigenen Leuten kontrollieren vor Ort, aber das kann ja nicht sein. Also müssen sich im Prinzip nicht alle Instanzen sein, die Wirkung anschauen und die Berechtigung.
Herr Ammann, geht es euch darum, dass die Schweiz mit relativ vielen Ländern zusammenarbeitet, also mit 105 Ländern, oder geht es euch darum, um die Wirkung von diesen Projekten?
Das geht mir um die Wirkung von diesen Projekten, oder? Per Definition, was ist Hilfe? Was ist Entwicklungshilfe? Was ist echte Hilfe? Und ich zitiere noch Frau Rüegg. Sie hat es genau gesagt, die Leute in diesen Ländern, die Hilfe brauchen, die sollen Hilfe bekommen. Hilfe vor Ort, Selbsthilfe ist die beste Hilfe. Aber es muss kontrolliert werden, was hier für Gelder laufen, dass es denen auch zu gut kommt, wirklich.
Also, welche Hilfe hilft? Ich nehme mal das, diese Frage daraus heraus. Herr Lengsfeld.
Ich kann es vielleicht an einem Beispiel versuchen zu erläutern. Ich habe vor ungefähr 15 Jahren in Mosambik geschafft, im Norden, auf dem Land. Und dort ist die Schweiz mit Unterstützung an die Helvetia, das ist dort von der DEZA gekommen, seit Jahren jetzt auch engagiert, dass man Brunnen baut, dass man die Wasserversorgung auf dem Land erhöht. Und dort sagt man nicht einfach, die Schweizer bauen Brunnen, das wäre nicht nachhaltig, die würden hingehen, die würden nicht unterhalten, sondern man sagt, die Gemeinden auf dem Land, im Norden von Mosambik, die müssen zusammen mit ihren Bevölkerungen planen, was überhaupt Prioritäten sind. Braucht es Wasser oder braucht es Gesundheitszentren? Was braucht es eigentlich? Und dann leitet man die Gemeinden an. Wie macht man zum Beispiel eine Ausschreibung, die transparent ist? Wie findet man jemanden, der das baut, ohne dass es Korruption gibt? Transparente Vergabeverfahren. Und das haben wir aus der Schweiz viel Kompetenz, wie man das unterstützen kann. Es geht nicht nur um den Brunnen, es geht auch darum, wie eine lokale Regierung funktioniert. Dort sind über die letzten Jahre Hunderttausende von Leuten erreicht worden. Mit Trinkwasser sind 1000 Dörfer unterstützt worden, die Trinkwasser bekommen haben. Und was man jetzt sieht, weil das nicht einfach durch ein Projekt gemacht worden ist, sondern zusammen mit den Gemeinden, ist heute 50% vom Budget, das eingesetzt wird für die Trinkwasserversorgung, direkt ein Gemeindebudget, das aus dem nationalen Budget von Mosambik kommt. Das ist für uns ein Teil der Nachhaltigkeit, dass man nicht einfach sagt, die Schweiz muss das auf Ewigkeit finanzieren, sondern das wird in die nationalen Kreisläufe übernommen.
Also es wäre so etwas zu der Wirksamkeit, Herr Büchel.
Ja, ich glaube, die Frage ist vielleicht schon ein bisschen in eine andere Richtung gegangen. Also die 75 Organisationen haben ja massiv Druck gemacht, haben zum 5,5 Milliarden mehr rauszuholen, also 0,7% und 0,48%. Wie viel Geld können die über insgesamt, also unter dem Dach von Allianz Süd, Helvetas, Caritas und so weiter, wie viel Geld von der Entwicklungshilfe geht in die Organisationen und bleibt nicht von der DZ direkt eingesetzt? Das kann ja sicher beantwortet werden, Herr Lengsfeld.
Die Frage ist ja, wie werden die Gelder vergeben? Und DEZA?
Moment, ja. Ich muss jetzt mal muss ich da von zwei verschiedenen Sachen reden. Also der Herr Ammann hat verschiedene Fenster auf da. Eins war, er hat angespielt auf den Weckruf, der anfangs am Montag übergeben werden, am Nationalrat. Das sind 75 Organisationen, Hilfswerke, die sagen, bitte haltet euch an die UNO-Vorgaben mit diesen 0,7%. Das hat nachher damit zu tun, dass am Schluss für die vier Jahre 17'000 Franken gesprochen werden und nicht die 11'000. Das ist das eine. Und da ist die Frage von Herrn Ammann, ähnlich wie ganz am Anfang, jemand gefragt hat, wie viel geht denn quasi von diesem grossen Betrag einfach in die Hilfswerke selber, dass sie die Löhne zahlen können. Wir haben es ganz am Anfang kurz beantwortet. Sagen Sie noch einmal kurz, Herr Lengsfeld.
Also die reine Zahl, was für Verwaltung eingesetzt wird in der Schweiz bei der Helvetas, das sind 4% von unserem ganzen Volumen von der Organisation. Aber die 0,7%, das ist nicht eine Vorgabe von der UNO, das ist eine Selbstverpflichtung von der Schweiz, die noch im 2015 an zwei internationalen Konferenzen von Schweizer Regierungsvertretern bestätigt worden sind. Der Weckruf bezieht sich auf das und ist ein Ausdruck davon, dass die Schweizer Bevölkerung hinter einer starken Entwicklungszusammenarbeit steht. Das sieht man, sobald es Umfragen gibt, sobald man Aufrufe macht, wird das sehr breit getragen. Aber ich fände es spannend, ja, die Vergabeverfahren auch zu diskutieren.
Ich fände es spannend, Herr Lengsfeld, wenn Sie wieder eine Frage beantworten und mit riesig langen Worten darum umgehen, wie viel Geld können die Organisationen über, aus Steuergeldern und wie viel können sie über, aus Leuten, die freiwillig spenden. Das ist doch die Frage von Herrn Amann gewesen, und nicht die ganze Erklärung zum dritten Mal gleich.
Ich kann es erklären für meine Organisation. Wir bekommen 54% von unserem Budget durch den Bund. Wir bekommen knapp 30 Millionen im letzten Jahr durch Spenden von Schweizer Privatpersonen und von Stiftungen. Was ich gerne würde aber darstellen, wie wird denn das Geld vom Bund vergeben? Weil das klingt jetzt so, als würde es einfach geben und das ist ein Lobby, wo man darum kämpft, dass das Geld einfach ausgeschüttet wird. So ist es ja nicht. Es gibt einen Beitrag, wo der Bund sagt, Organisationen, die einen Leistungsausweis qualitativ haben, die bekommen für jeden Spendenfranken einen zweiten Spendenfranken. Das nennt man Programmbeitrag. Bis zu einer Obergrenze, die pro Institution fixiert sind. Bei grossen Schweizer Hilfswerken sind das in mehreren Fällen 10 Millionen, so auch bei der Helvetas. Wenn man über Auftragsprojekte redet, und das ist der grösste Teil von diesen 54%, die ich angesprochen habe, dann werden die ausgeschrieben und in einem normalen Wettbewerbsverfahren vergeben. Und das ist etwas, wo die Qualität, aber auch die Transparenz erhöht. Das ist wie in der Privatwirtschaft, kann man sagen. Also scheint mir wichtig, dass man da nicht sagt, es gibt eine Lobby, die einfach Geld für sich selber will. Wenn wir als Lobby in der Schweiz auftreten, unter den NGOs, dann ist das, weil die armen Leute im Süden selber keine Stimme haben.
Gut. Ich glaube, wir müssen es hier so lassen. Merci vielmals, Herr Amann, für Ihren Input. Ich möchte gerne auf etwas nochmal zurückkommen, was Frau Köchlin gesagt hat. Eigentlich haben die Gelder von der Entwicklungszusammenarbeit gar nicht so einen grossen Einfluss. Sagen doch das nochmal, Frau Köchlin, dass wir dort anknüpfen können.
Also ich habe nicht gesagt, dass die Gelder von der Entwicklungszusammenarbeit keinen Einfluss
haben. Ich glaube, gesagt, wir tun es vielleicht doch ein bisschen überschätzen.
Nein, ich habe es im Zusammenhang mit der Migration habe ich das gesagt. Also ich finde, die Entwicklungszusammenarbeit hat ganz eine wichtige Wirkung, eine Signalwirkung, eine politische Signalwirkung, auch von der internationalen Solidarität, aber auch die Wirkung vor Ort ist natürlich enorm. Mein Punkt war mehr, dass jetzt in Bezug auf die Migrationspolitik, denke ich, muss man vielleicht andere Politikbereiche stärker auch in den Mittelpunkt rücken. Die Entwicklungszusammenarbeit ist ein Aspekt, aber ich denke, die Kräftefelder, wo die riesige Migrationswelle zurzeit auslöst, die kann gar nicht mit Entwicklungszusammenarbeit gestemmt werden, sondern das geht um internationale Handelspolitik, um Wirtschaftspolitik, um strategische Interessen, also auch militärische Interessen natürlich.
Also dir sagen das jetzt auch in diesem Zusammenhang, weil es immer wieder heisst, Hilfe vor Ort, das ist so quasi das Zauberwort der Stunde. Man muss schauen mit Hilfe vor Ort, dass die Leute auch gar nicht erst sich auf die Reise machen. Das ist so die Debatte, die in den letzten 4-5 Monaten auch fest ist geführt worden. Aber da hat man offenbar gar nicht so einen grossen Einfluss, Herr Büchel.
Ja, es kommt jetzt raus, dass der Einfluss von der Entwicklungshilfe nicht so gross ist, wie es Organisationen gern hätten natürlich. Und die Leute auch die staatlichen Organisationen gern hätten. Es ist so, dass man Investitionen, aber auch Investitionen über zum Beispiel Investitionsentwicklungsbanken, wie es auch im asiatischen Raum gibt, im südzentralamerikanischen Raum. Da bin ich einmal überrascht, wie stark sich Organisationen aus der Entwicklungshilfe dagegen stemmen, weil sie Angst haben, das Geld geht dann in den Kanal rein, quasi die wirkliche Wirtschaft, und geht nachher nicht in den Entwicklungskanal rein. Und das bin ich zum Teil schon mal befremdet, wenn ich die Aussagen höre und die Erklärungsversuche entgegennehme.
Herr Lengsfeld, könnt ihr auf das etwas sagen?
Ja, zuerst bin ich natürlich mit der Zusammenfassung von Herrn Büchel nicht einverstanden, dass man sieht, dass der Einfluss auf die Migration und mit dem auf die Entwicklung schlecht ist. der Einfluss auf die Migration, der ist nicht so hoch, aber das ist auch nicht das erste Ziel. Der Einfluss ist, Armut zu bekämpfen. Einfach, dass man das nicht durcheinander mischt. Nachher mit der Entwicklungsbank. Entwicklungsbanken machen in vielen Kontexten gute Arbeit, stehen aber auch für Mechanismen, die wir oft intransparent finden. Entwicklungsbanken schütten Gelder an nationale Regierungen aus. Das sind Kredite, die genau korruptionsanfällig sind, dass dort nationale Eliten Gelder abschöpfen, die eigentlich für ihre Bevölkerungen vorgesehen wären. Weil das sehr grosse Beträge sind, wird auf einer relativ allgemeinen Ebene kontrolliert. Und wir sind in vielen Fällen, wo wir es auch konkret gesehen haben, haben wir gesagt, mit der Art, wie die Mittel eingesetzt werden, sind wir nicht einverstanden. Das kommt zu wenig wirklich den armen Leuten zugute.
Ja, vielleicht meine Überraschung für jemanden, der so viel Mühe hat, Transparenz zu sein, oder Transparenz zu sein, wie vielleicht zum Beispiel Allianz Süd insgesamt überkommt, dann ist es vielleicht ein bisschen schwierig, um die Intransparenz bei anderen zu monieren, die durchaus auch vorhanden ist.
Allianz Süd bekommt kein Geld vom Bund. Das ist allein von Mitgliedsbeitrag und Spendenbeitrag aus dem Hilfswerk finanziert.
Mitglieder von Allianz Süd. Allianz Süd ist eine Dachorganisation, die sich aus 6 Organisationen zusammensetzt und die kommt sehr viel Geld über. Sagen Sie doch die Summe.
Die Summe kann ich Ihnen nicht genau sagen, auch weil sie immer unterschiedlich ausgewiesen ist. Aber Sie haben es in der Statistik, wo zum Beispiel auf der Webseite von der DEZA ist, können Sie es zusammenzählen aus den einzelnen Werken. Allianz Süd ist keine Lobbyorganisation, dass die Organisationen mehr Geld bekommen. Die Allianz Süd setzt sich dafür ein, dass die Schweiz eine kohärente Entwicklungspolitik betreibt. Wenn man sich anschaut, man gibt 3,4 Milliarden für Entwicklungsgelder aus, aber die Schweiz hat einen Handelsbilanzüberschuss von 20 Milliarden mit den Entwicklungsländern. Das ist ein Teil von diesen Ungleichgewichten. Gegen das setzen wir uns ein.
Online, was läuft? Barbara Koller.
Ich möchte noch schnell einen ganz anderen Aspekt einbringen. Der Rainer Wilde aus Schaffisheim hat gerade ein Mail ins Studio geschrieben. Er schreibt, er habe selber 8 Jahre in Ghana, Nigeria und Ostafrika gelebt und er habe viele Projekte gesehen, die mehr zerstört haben als geholfen. Und darum gäbe es ja auch sehr viele Einheimische, die eigentlich gegen die Entwicklungshilfe sind. Und er fragt, wer eigentlich die Einheimischen fragt, ob sie Hilfe überhaupt möchte.
Wer fragt die Einheimischen? Jetzt seid ihr schon wieder dran, Herr Lengsfeld.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Man muss natürlich die Leute fragen, was sie wollen. Und das ist eines unserer Prinzipien. Wir sagen nicht, wir haben ein gutes Projekt. Und das machen wir jetzt. Wir sind viele Jahre in jedem Land, wo wir sind. Zum Beispiel in Nepal sind wir seit 60 Jahren, aber in vielen anderen Ländern sind wir auch seit 20 oder 30 Jahren. Wir kennen das Verhältnis vor Ort sehr genau. Und wir tun nicht nur mit Partnerorganisationen vor Ort reden, was würde Sinn machen als Projekt. Wir gehen in Dörfer und fragen die Leute dort, was haben die für Bedürfnisse? Können die das gemeinsam planen? Über eure Institutionen, zum Beispiel eine lokale Gemeinde. Und das fasst man zusammen noch als Bedürfnis, wo vom direkt vor Ort formuliert werden zu Projekten. Das gibt wirkungsvolle Projekte und auch nachhaltige Projekte.
Können wir dann sagen, dass sich auch in der ganzen Entwicklungshilfe, wo man ja heute sagt, Entwicklungszusammenarbeit, dass sich dort auch sehr viel verändert hat, Frau Köchlin?
Da hat sich eindeutig sehr viel verändert. Also jetzt, wir haben viel von der Korruption und Korruptionsbekämpfung und Prävention geredet. Dort sieht man das sehr deutlich. Aber auch in der Form von der Zusammenarbeit. Also das ist schon nicht nur ein Wortspiel, dass man von Zusammenarbeit redet, sondern man versucht zunehmend wirklich auf einer partnerschaftlichen Ebene mit Empfänger, Ländern und mit Akteuren zusammenzuarbeiten. Und das eben nicht nur als Grundprinzip, sondern man versucht das wirklich auch zu operationalisieren. Und das ist sehr anspruchsvoll. Das ist gerade für grössere Organisationen, auch für staatliche Organisationen, sehr anspruchsvoll, weil eben dann auch Fragen aufkommen von der Kontrolle, von diesen Geldflüssen beispielsweise, wie schafft man zusammen mit Partnern, die dann vielleicht autonomer auch über das Budget verfügen, die autonomer ihre Programmziele setzen und so weiter. Das ist anspruchsvoll, aber man sieht da wirklich eine grosse Veränderung, würde ich sagen.
Also es entwickelt sich in der Entwicklungshilfe, in der Entwicklungszusammenarbeit. Heute hat das Parlament Ja gesagt zu den 11 Milliarden, die der Bund einsetzen soll in den nächsten 4 Jahren für die Entwicklungszusammenarbeit. In der Herbstsession geht der Ständerat auch nochmal über die ganze Geschichte und dann sehen wir dann, bei welchem Betrag das man letztlich ist. Jetzt haben wir ganz kurz von euch am Schluss noch Wunder. Spendet ihr eigentlich? Wenn lasst ihr euch erweichen? Spendet jemand, der selber bei einem Hilfswerk arbeitet, an einem anderen Hilfswerk?
Also ich spende an meine eigene Organisation, aber auch an eine Reihe von anderen Organisationen, die in der Schweiz und im Ausland arbeiten.
Herr Büchel, spendet ihr?
Die Schweizer tun ja pro Kopf 430 Dollar pro Jahr spenden, also über die Steuern. Und ich tue einen bedeutend grösseren Betrag selber noch spenden. Ja. Aber ich will entscheiden, woher sie das Geld zahlen.
Spendet ihr entweder bei Katastrophen?
Nein, ich spende an Organisationen, die ich die Leute kenne, die dahinter sind.
Okay. Frau Köchlin, noch die letzte Frage nach Basel. Spendet ihr?
Ich spende. Ich spende Hilfswerk, aber ich spende natürlich auch in der Schweiz. Also ich meine, Armut und Marginalisierung ist nicht nur ein Problem vom Süden. Wir kennen das natürlich auch in Europa und auch in der sogenannten entwickelten Welt. Also ich spende.
Also ich danke euch ganz herzlich, seid ihr hier bei der Diskussion dabei gewesen. Merci vielmals.
Das war die Diskussionssendung Forum unter der Leitung von Christine Hubacher zum Thema Sparen in der Entwicklungshilfe. Gäste sind Lucy Köchlin, Sozialwissenschaftlerin vom Center for African Studies an der Uni Basel, Roland Rino Büchel, Nationalrat SVP und Präsident der Außenpolitischen Kommission, und Melchior Lengsfeld, Geschäftsführer von Helvetas und Präsident vom Dachverband der Schweizer Hilfswerk Allianz Süd. Ihre Meinung, die können Sie weiterhin schreiben bei uns srf1.ch und dort dann gerade auch das Wirtschaftsmagazin «Eco» nachschauen. Schwerpunkt von dieser Fernsehsendung bildet die Entwicklungshilfe und ihre Wirtschaftlichkeit. srf1.ch
SRF 1 Forum.
Und bis zu den 9 Uhr her ein neuer Titel vom Alvaro.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.